Hallo und herzlich willkommen zu den Endtimes. Es ist soweit. Es gibt mehr Online-exklusive Karten. Also Karten, mit denen man eigentlich nicht spielen darf, aber sind Teil von Magic, aber nur auf Historic, wo manchmal Dinge gebannt werden, wenn die Dinge zu stark sind. Und bevor ich jetzt halt mit diesem ganzen Chaos wir uns verlieren, stelle ich erstmal euch mal meinen heute nur einzelnen Co-Host Fritz vor.
Hallo, lieber Freddy, und du hast es erfolgreich geschafft, mich zu verwirren. Ich weiß jetzt schon nicht mehr, was unser Thema heute ist, weil irgendwie Arena, Online, dies, das. Und das ist genau unser Thema. Es geht um Complexity Creep, es geht um Mechaniken, die es auf Karten gibt, die besonders gut sich online umsetzen lassen. Nicht so gut in echt, beispielsweise auch Chaos und Random-Effekte. Freddy, wie geht's dir heute? Geht's dir gut?
Ja, natürlich geht's mir gut.
Immer wenn Jochen nicht da ist, ist doch entspannend, oder?
Ja, also ich komm grad aus der Dusche, hab meinen Vater beim Holzmachen angeschrien. Passt.
Sehr schön, sehr schön. Ich saß am Viktualienmarkt, hab mir den Abendhimmel angeguckt. Das war auch sehr schön.
Ja, das kann man auch machen. aber eine Sache, die ich halt hier noch sagen möchte, als Commander-Spieler denken wir oft, oder beziehungsweise weil diese online-exklusiven Karten uns eigentlich als Commander-Spieler nicht belangen, denn wir dürfen sie nicht spielen, sagen wir halt oft, hey, interessiert mich nicht. Aber ich behaupte mal, die Hand Arenas ist mittlerweile in jedem Standard-Set zu spüren. Und genau über diesen Einfluss, wie Fritz es gesagt hat, in den zwei Bereichen Complexity Creep und Zufallsmechaniken, wollen wir genauer reden. Denn auch wenn wir es wollen oder nicht, diese zwei Dinge werden uns bis Arena untergeht oder vielleicht nicht, oder vielleicht sogar Paper ablöst, wer weiß, begleiten.
Oh Gott, Freddy, mach mir nicht so viel Angst. Das ist Dienstagabend. Ich kann nicht mit diesen Zukunftsvisionen leben, dass es kein Paper Magic mehr geben könnte eines Tages. Ich weigere mich, das als Möglichkeit anzuerkennen.
Was ist, wenn wir das ganze Papier brauchen irgendwann, weil es zu wertvoll wird?
Ich meine, noch wertvoller als gerade die Karten eh schon sind.
Ja, genau.
Okay, aber zu dem Thema, was du sagst, ich finde das ganz sinnvoll, sich darüber Gedanken zu machen, weil natürlich, klar, also gerade gibt es Historic, wie nennt sich das Ding? Ich habe mir das nicht mehr den Namen
gemerkt. Jumpstart Historic.
Ja, okay, irgend so ein Set, was sich auf Arena für das Historic-Format released wird und was Karten drin hat, die nur eben auf Arena erscheinen. Und es ist ja aber nicht so, dass, wie du richtig gerade gesagt hast, dass sich damit dann die Designed-for-Arena-Kategorie irgendwie erschöpft hätte, sondern mehr und mehr merkt man das unseres Erachtens auch an den Kartendesigns, die es so gegeben hat in den letzten zwei Jahren ungefähr, dass Wizards weiß, cool, wir können super interessante Designs machen, die sich online super leicht umsetzen lassen und vielleicht nicht immer dran denkt oder so ein bisschen das pusht, was sie früher gesagt haben, wir designen für Paper und haben eben auch im Kopf, dass bestimmte Sachen wir halt nicht machen, weil es zu komplex wäre von der Umsetzung. Ne? Also wenn eine Karte irgendwie sagt, du musst ständig mischen oder sowas in der Art oder 30 Karten aus deiner Bibliothek auf die Hand nehmen. Also solche Sachen gibt es nicht nur wegen Power-Level, sondern auch, weil es irgendwie umständlich wäre, das umzusetzen. Aber zum Beispiel jetzt gibt es so Sachen wie Mutate und eben zum Beispiel diese ganze Mechanik mit den D20-Würfeln in Adventures of the Forgotten Realms, die ja schon nicht nur deswegen gekommen sind, weil das cool mit D&D passt, sondern eben auch, weil sich das so cool in einem Online-Client umsetzen lässt. Und teilweise dazu eben führt, dass im Paperplay das recht lange dauern kann. Zum Beispiel die eine, die du in deinem Preview-Event hattest, die beim Angreifen Kreaturenkopien macht. Das kann ja relativ lange dauern.
Ach so, genau, Delina, genau. Also das ist eine legitime Combo und wenn du die jetzt in Paper spielst und in Paper Draft, viel Spaß, irgendwann mal 30 Würfel zu würfeln.
Ist halt das Ding, ne? Ich meine, auf Arena kann man solche Sachen halt ganz gut shortcutten. Fairerweise, also ich meine, den Stack und solche Sachen kann man in echt noch mal besser shortcutten als auf Arena, aber sowas wie, wo du tatsächlich eine physische Handlung machen musst, wie eben Würfel werfen zum Beispiel oder Ziele at random bestimmen, ist viel, viel einfacher da.
Oder etwa eine Mechanik wie Mutate hat den hat eben diese ganze Komplexität geladen, dass Arena ist dein Judge. Arena sagt dir, was die Regel ist für diese Mutate-Karte und Arena setzt diese Regel um. In echt, weil Mutate so eine komplexe Mechanik ist, wird es auf dem Casual-Tisch sehr schwer zu spielen, ohne dass man vorher nachfragen muss, weil es gibt so viele Edge-Cases mit, was wird getrackt, wann kann ich populaten, wenn ein Token mutated ist und solche Sachen.
Ja, das ist ein guter Punkt. Also ich sag mal so, ich spiele jetzt seit 2003 Magic und ich würde behaupten, dass ich im Großen und Ganzen relativ firm bin, was die Regeln angeht. Also die meisten Male, wenn Leute eben, wenn Regelfragen auftauchen in Runden, in denen ich spiele, bin ich zuversichtlich, dass ich die richtig beantworte. Und es ist vergleichsweise selten, dass ich da im Internet nachfragen muss. Kommt natürlich vor. Aber bei Mutate, das ist so eine Mechanik. Und ich liebe diese Mechanik. Ich liebe sie wirklich. Also mein Illuna Mutate Deck, richtig cool. Macht mir super viel Spaß. Aber es ist eine Mechanik, die oft nicht zusammenpasst mit den normalen Intuitionen für Magic, die man hat. Und die auch ein bisschen weird ist, vom Handling her, also rein das physisch so einen fetten Stapel an Karten zu haben, die du dann so hinlegen musst, dass du überall die Textboxen hast und dir dann wiederum aber merken musst, du musst dann so viel geistig tracken, also zum Beispiel, ist die oberste Kreatur in diesem Mutate-Stapel gerade ein Token oder nicht? Ist sie gerade Legendary oder nicht? Also einiges davon kannst du dadurch tracken, dass du es tatsächlich vor dir auf dem Tisch hast, aber nicht alles. Und Arena trackt dir aber diese Sachen ganz automatisch, indem es halt die Typeline anpasst, indem es die Textbox eben anpasst und dir diese ganzen Sachen schön bequem, gut ersichtlich vor die Nase legt. So. Und das ist halt in echt nicht der Fall.
Eine Sache, die mich in echt mit am meisten nervt, das sind die MDFCs. Ich finde die zwar sehr cool vom Konzept her immer und ich spiele auch ganz gern welche, nur dass man die halt dann immer physisch raustun muss aus der Hülle, wenn man die Rückseite spielen muss oder die Rückseite nicht lesen kann, wenn man sie auf der Hand hat, ohne dass man sofort die Karte revealed und lauter solche kleinen Dinge. Natürlich kann man diese Pack-In-Karten spielen, die das vertauschen sollen, aber das ist halt dann auch wieder so eine klobige Sache. Fühlt sich halt auch nicht so schön an, einfach irgendwie so eine kleine Schatzkarte zu haben, wo ein X drauf ist. Und vor allem, es ist halt trotzdem dann immer blöd, wenn man die Karten halt einfach teilweise schon wirklich wertvolle, wie eben Tibalt, die ja ein bisschen was gekostet haben oder kosten, dann jedes Mal aus der Hülle zu nehmen, umzudrehen, wieder reinzustecken, Hülle nehmen, ups, jetzt ist die Hülle kaputt, jetzt muss ich eine neue Hülle davon suchen, hat jemand noch eine blaue Dragon Shield hier?
Wobei man da ja natürlich fairerweise dazu sagen muss, zum einen ist die Mechanik älter als Arena, also die gab es ja schon, diese Double-Faced-Cards gab es ja schon mit Innistrad, mit dem Original-Innistrad damals, also das ist ja jetzt in dem Sinn. In diesem Fall ist es nichts, wo sie entwickelt haben mit dem Wissen, wir haben Arena, wo sich diese Sachen leichter umsetzen lassen. Und ich glaube tatsächlich, zumindest schreibt Mark Rosewater das regelmäßig, dass das eine der populärsten Mechaniken aller Zeiten ist. Und letztendlich, ich meine, bei den Double-Faced-Cards würde ich sagen, da gibt es jetzt schon Möglichkeiten, wenn du sagst, du möchtest die nicht anfassen, dass du zum Beispiel in deinem Deck selber nur so eine Proxy-Karte reinmachst und die Karte in so einer Transparent-Sleeve bei den Tokens zum Beispiel hast und dann eben sie umdrehen kannst, ohne sie aus der Hülle nehmen zu müssen. Aber der größere Punkt ist ja so ein bisschen, den wir heute machen wollen, ist, inwieweit wirkt sich das tatsächlich dann auf das Gameplay auch in Commander aus? Und finden wir das immer so gut oder finden wir es teilweise zwischen nervig und tatsächlich fast negativ, wenn es diese Effekte gibt?
Wie gesagt, also grundsätzlich mag ich solche komplexen Mechaniken, man sollte sie nur mit Vorsicht genießen. Eine der Dinge, die wir noch gar nicht erwähnt haben, war zum Beispiel, dass mittlerweile sehr viele Karten aus dem Sideboard tutoren, weil es eben super relevant ist in Arena für Best of One, damit man da halt auch Sideboard-Karten verkaufen kann.
Ja, das ist natürlich super interessant, weil das ist zum Beispiel, was diese Karten sind, ja einfach tot für Commander. So die Wenn jetzt Wizards eine neue Wish-Karte printet, so wie jetzt gerade in Forgotten Realms, gibt es ja einfach die Karte Wish, die passenderweise diesen Namen hat, die sagt, du darfst aus dem eine Karte, die dir gehört und nicht im Spiel ist, auf deine Hand nehmen. Klar ist das cool auf Arena, in Best of One, aber im Commander, wenn du jetzt nur Commander spielst und du kaufst dir ein Booster-Pack und du ziehst diese Karte, dann kannst du sie halt nicht verwenden. So, und die ganzen Lessons und so weiter, das ist ja ein ähnliches Ding. So, die kannst du auch alle nicht verwenden. Das ist alles sehr cool auf Arena und auch witzig. Und du kannst lustige irgendwie Special Effects machen dann auf dem Bildschirm. Aber als Commander-Spieler sind das nutzlose Karten für dich. Das ist einfach Papier, das ist bedruckt mit irgendwas, was dir aber eigentlich nichts bringt.
Ja, und wie gesagt, das ist halt alles für Best of One ausgelegt. Und natürlich muss nicht alles für alle sein, nur wenn es halt zum Beispiel eine komplette Kernmechanik wird, wie du angesprochen hast, wie Learn, dann ist es halt schade, weil, hey, es gibt halt dieses populäre Format, wo es dann ganz cool wäre, die zu spielen, aber gleichzeitig ist ein Wishboard halt das, was Rule Zero gerule zeroed werden sollte, wie kein anderes. Denn offizielles Wishboard finde ich wie ein Riesenproblem. Und das sollte man wirklich mit der Playgroup aufmachen dafür. Das ist wirklich ein Grund, weswegen die Rule Zero existiert, finde ich. Ja, aber manchmal mag ich den Complexity Creep bloß. Ich weiß nicht, ob es dir so vorkommt. Manchmal ist er komplex nicht aus einem praktischen Grund, sondern einfach nur, um komplex zu sein. Und das hat man teilweise in den Kaltheim-Karten gespürt, wo Mechaniken auf Mechaniken auf Mechaniken gelayert wurde und du konntest die Hälfte des Textes von manchen Karten wegstreichen.
Ich sehe das ein bisschen, ich versuche das differenziert zu sehen, weil eben zum Beispiel Mutate, wir haben übrigens vorhin gar nicht gesagt, was Mutate genau macht. Ich hoffe, dass alle auch sich dadurch nicht haben verwirren lassen. Im Detail erklären wir es jetzt nicht, aber es ist eine Mechanik, wo du Kreaturen miteinander verschmelzen kannst und sie dann die Fähigkeit von allen Karten, die miteinander verschmolzen wurden, haben, aber nur die Power und Toughness und Kreaturentyp und Namen der obersten Karte. Also, ihr merkt schon ein bisschen eine komplexe Mechanik. Aber ich finde, ehrlich gesagt, es gut, dass Wizards ab und zu so ein bisschen experimentelle Mechaniken macht und auch den Envelope so ein bisschen pusht, sage ich mal. Also so ein bisschen das versucht auszureizen, wie komplex darf es denn sein? Und auch dann vielleicht mal alle paar Sets was hat, was das wirklich sehr strapaziert, weil genau so funktioniert halt Innovation. Wenn Wizards das nicht machen würde und immer sagen würde, wir playen es jetzt irgendwie safe und wir riskieren nicht, dass Leute die Mechanik nicht mögen oder dass sie vielleicht irgendwie impraktikabel ist, dann würde es vermutlich auf Dauer einfach weniger spannende Kartendesigns geben. Und ich bin ein großer Fan von der Originalität, die letzten Sets an den Tag gelegt wurde, was neue Designs angeht. Und ich glaube, diese Originalität kannst du nur haben, wenn du eben auch willens bist, das Risiko einzugehen, dass mal Sachen dabei sind, die nicht 100% gut funktionieren.
Aber es kann halt eben auch nach hinten losschießen. Und wie gesagt, bei manchen Dingen kommt es einfach ein bisschen komisch vor. Aber wir haben es jetzt schon angesprochen, wegen vorhin Delina, 30 Würfel würfeln. Es gibt so eine Regel eigentlich, woran schon viele Kartenspiele gescheitert sind. Das heißt, more than a piece of paper and some dice. Das heißt, grundsätzlich sollte man ein Spiel so simpel designen, dass man es mit den herkömmlichsten Dingen spielen kann. Und das ist was, wo dieser Complexity Creep sich halt mitsehen möchte. Denn klar, die meisten Leute haben einen D20 oder einen Spindown dabei als Magic-Spieler. Das ist ganz cool. Wenn sie aber vielleicht eine Kreatur mit den Dungeons klauen und die andere Person hat fehlt die Dungeons oder eine Dungeon-Karte wurde weggenommen, auf einmal muss man halt ein Handy noch hernehmen. Und da kann man es dann da nachschauen. Und dann spielt jemand eine Karte, wo man kein D20 braucht, sondern einen D12. Und der D12 ist irgendwie daheim liegen geblieben. Dann müssen sie wieder online gehen. Und das ist so eine Sache. Jetzt ist es noch in den Rahmen. Ich habe aber ein bisschen Angst, dass diese ganzen speziellen, komplexeren Mechaniken sich aneinander so layern werden, dass wir mehr werden als nur a piece of paper and some dice. Und es dann halt alle paar Spiele immer häufiger vorkommt, dass solche Mechaniken schwer zu spielen sind oder dass eigentlich das Handy mit einer der Key Pieces ist fürs Spiel.
Ja, das ist ein ganz guter Punkt. Ich fand es auch sehr sinnvoll von dir, wie du das in den Shownotes geschrieben hast, dass halt tatsächlich das alles schön und gut, aber so, wenn man sich jetzt die Precons anguckt von Forgotten Realms, da brauchst du halt ein D4, du brauchst ein D12, es gibt Karten, die haben dir also alle möglichen Spezialwürfel, die viele Leute halt einfach sich erstmal käuflich erwerben müssen, um die benutzen zu können. So, klar, okay, wir leben natürlich in der Zeit der Smartphones und des Internets, wo du einfach relativ simpel dir einfach eine App laden kannst, wo du diese ganzen Würfel, die an deinem Handy simulieren kannst. Das geht schon, das ist auch sinnvoll. Also bei diesem ganzen Thema muss man natürlich auch dazu sagen, das Digitale und das Analoge verschwimmen so ein bisschen mittlerweile. Also wir haben eine Augmented Reality auch als Game Environment mittlerweile, dass du eben in der Lage bist, dir Würfel selber zu simulieren. Aber die Grundsache ist natürlich schon die, dass es da sehr, sehr viel gibt und es auch irgendwie, die Frage ist so, ist Magic jetzt ein Spiel, wo du 17 verschiedene Würfel haben musst, um es zu spielen? So, gestern war ich mit einem Freund in München, der zu Besuch war, im Museumsshop vom Deutschen Museum. Und ich habe da dann auf Twitter was gepostet, weil ich das witzig fand. Da gab es so Würfel, wo irgendwie auf den einzelnen Seiten drauf stand, wie so Rock, Paper, Scissors, also Steinschere, Papier oder eins mit den Monaten Würfel, so ein D12 mit irgendwie Januar bis Dezember und einer irgendwie mit rechter Arm, linker Arm, rechtes Bein, Kopf und was weiß ich. Wo ich mir dann dachte so, ja, wer weiß, ne, vielleicht kommt irgendwann das Magic Set, wo du diese Würfel dann auch verwenden kannst. Oder wo sie halt Custom-Würfel machen. Ja, wo du dann im Precon einen Würfel mit drin hast, wo irgendwie drin steht, Shuffle Your Library auf der einen Seite, Exile Target Graveyard auf der nächsten Seite und so verschiedene Sachen, wo du dann statt so einer Dungeon-Karte kriegst du so einen speziellen Würfel und hast irgendeine Karte, die sagt so, okay, roll the magic die, so wie damals diesen Planner-Würfel beim Plane Chase und du kriegst einen random Effekt. Also sie hatten ja mal was Ähnliches mit diesem Urza Planeswalker aus irgendeinem Unset, der als Ultimate musstest du auf eine Website gehen und dann hat er dir eine random Ultimate von irgendeinem Planeswalker, den es bisher in Magic gibt, gegeben.
Der hat also, das auf allen drei gemacht. Er hat das auf allen drei gemacht, auf Plus, auf Minus und auf Ultimate, aber er hatte irgendeine random Ultimate genommen, irgendeine random Plus oder irgendeine random Minus.
Ja, so rum. Auf jeden Fall, solche Sachen halt. Das ist irgendwie alles ganz witzig und ich finde es auch erstmal nicht schlecht, dass es das gibt, aber ich glaube so ein bisschen, wir können jetzt nochmal konkreter werden und zu diesem Thema Random-Effekte kommen, weil speziell Random-Effekte und Chaos-Decks sind ja was, die sind durchaus, sage ich mal, kontrovers im Commander-Format oder in der Community. Also ich persönlich zum Beispiel finde so singuläre Random-Effekte super witzig, aber wenn jemand am Tisch ist mit einem richtigen Chaos-Deck, das nur Random-Effekt nach Random-Effekt spielt, finde ich, wirkt da oft nicht so ein enjoyable Game. Und Freddy, du hast eine kleine Theorie mit Mikro- und Makro-Randomness, wo du so ein bisschen dich auch, glaube ich, versucht hast, das zu erklären, worauf ich jetzt hinaus will.
Genau. Eine Sekunde noch hier, weil ich wollte jetzt nämlich bei der Live-Linker-App schauen, was ja die beliebteste ist, ob sie bereits D4 und D12 eingebaut haben. Jetzt, wo sie teilweise sind. Nein.
Okay.
Das heißt, selbst wenn man gerade die populärste Live-Tracking-App nimmt, muss man dann auch rausgehen aus diesem Live-Tracking, um dann die Würfel zu haben, falls man sie wirklich braucht.
Also ich kann übrigens da eine App empfehlen, die ich super gut finde, MTG Familiar. Sehr gute App, kann ich empfehlen, wo wir gerade im Thema sind.
Genau.
Mikro- und Makro-Randomness, genau.
Genau, Mikro- und Makro-Randomness. Und dazu muss ich mal einen Schritt kurz zurückgehen. Denn das hat auch ein bisschen was mit Arena zu tun. Der Grund, wieso ich finde, dass sich solche Random-Effekte schlecht anfühlen, ist, dass Magic ein Spiel ist, das um Randomness auf einer Makroebene aufgebaut ist, während zum Beispiel Hearthstone ein Spiel ist, das sich auf Mikroebene aufbaut. Was ich damit genau meine, ist, dass in Hearthstone hat man einen Effekt wie ein Mana Discover a Spell. Discover ist eine Mechanik, die wählt dann aus drei zufälligen Spellkarten, also Zauber wie Arcane Missiles, deiner Klasse aus und du wählst dir eine auf und darfst sie auf die Hand nehmen. Hearthstone ist darum gebalanced, diese Randomness im Moment-to-Moment-Gameplay sich zu nutzen zu machen und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Magic ist darum aufgebaut, im Deckbau, im Sideboard, mit Ratios und sonstiges auf einem großen Level gegen diesen Threat des Zufalls anzukämpfen. Sei es jetzt Mana Screw, weil vielleicht meine Mana Ratio off war oder weil ich vielleicht einen Mulligan nehmen hätte sollen, aber hatte zu Angst auf 6 Karten zu gehen oder sowas. Diese Random-Effekte bringen diesen Mikrokosmos aus Hearthstone in dieses Spiel von Magic, was um diese Makro-Randomness, diesen Makro-Zufall aufgebaut ist. Und es untergräbt den Aspekt des Makros, denn was im Mikro geschieht, was im eigentlichen Spiel in diesem kleinen Universum passiert, ist dann wichtiger. Und ein kleiner glücklicher Effekt kann halt diese ganzen Überlegungen, die man dann in der Vorbereitung und sonstiges hat, einfach umwerfen. Und das ist zum Beispiel bei Hearthstone eher weniger der Fall, weil da gibt es kein Sideboard und sonstige Dinge.
Ja, ich finde das ein interessanter Punkt. Ich meine, diese Random-Effekte in Magic selber gibt es ja auch schon sehr, sehr lange. Also da gab es ja schon in Alpha und am Anfang von Magic Karten, die dich haben irgendwie Münzen werfen lassen oder Redirect Target at Random, also dass man ein Ziel aus allen legalen Zielen neu auswählt, gibt's ja auch schon sehr, sehr lange. Aber es ist interessant, dass halt, das ist halt was, das kannst du sehr gut machen in einem Online-Client, ja, weil das random einfach innerhalb von einer Millisekunde dir ausgerechnet wird. Und bei Paper musst du halt erstmal, wenn du ein Board hast mit 50 legalen Targets, musst du die alle irgendwie abzählen, dann musst du irgendwie irgendeine Methode finden, wie du random auswählen kannst zwischen denen und dann durchzählen und das Ganze dauert dann halt irgendwie 2 Minuten oder sowas in der Richtung. Ich finde es teilweise anstrengend, muss ich sagen.
Diese Effekte. Und ich würde jetzt sagen, es gibt einen Platz dafür. Es gibt einen Ort und einen Platz dafür und halt auch in einem gewissen Competitive-Szenario. Nur, wenn es halt wortwörtlich Game-Ending-Effekte sind, dann wird es schwierig, weil es kommt ein bisschen auf die Ratio an. Also ein kleiner Mini-Effekt wie zum Beispiel Discard a Card at Random ist zwar nervig im 1 gegen 1, aber es ist halt manageable. Wenn man aber den Unterschied hat zwischen diese Karte macht nichts und Sacrifice 2 Permanents und dann erwischt man die 2 Permanents oder kein Sacrifice, das ist der rote Giant aus Forgotten Realms, der das macht. Das ist eine Karte, die mich mit am meisten zur Weißglut bringt in den letzten Jahren im Draft, weil es halt wortwörtlich halt eine Karte ist, die ziemlich trash ist oder unglaublich busted.
Da sind wir beim ersten von 4 Aspekten von Randomness, die ich persönlich mindestens mal problematisch finde oder tendenziell problematisch für Gameplay. Und wo ich mich dafür interessieren würde, wie du das siehst, weil, ich sag mal kurz, was das ist. Das eine hast du nämlich gerade gesagt, das ist die Swinginess. Also es kann durch diese Randomness dir passieren, entweder machst du gar nichts oder du kriegst einen massiven Vorteil. Wenn diese Swinginess, diese Bandbreite zwischen gigantischem Effekt und gar nichts passiert, zu groß wird, dann ist das halt einfach letztlich einfach nur noch Glücksspiel. Und ich glaube, dass das vielen Leuten nicht so gefällt, zumindest mir nicht, weil deswegen spielt man Magic ja nicht. Wir spielen alle ja Magic, weil wir der Meinung sind, man kann eine Auswirkung haben auf das Spielergebnis durch seinen Skill, durch die eigene Fertigkeit und so weiter. Ne? Wir spielen ja nicht einfach nur ein Spiel, wo man Würfel würfelt und der mit der höchsten Zahl gewinnt. Es ist ja kein Glücksspiel in dem Sinne. So, das ist das eine. Das andere ist der Zeitaspekt, den wir gerade schon kurz angegeben haben. Also, dass einfach Random-Effekte in der Realität sehr häufig sehr lange zum Resolven brauchen können, insbesondere wenn sie skalieren auf die Größenordnung von einem Commander-Game. Das nächste ist, dass es so ein bisschen so stacksy sein kann, also dass es dir passieren kann, dass Effekte, die erstmal sich so lesen, als ob sie random sind, eigentlich dazu führen, dass du nicht mehr wirklich Zauber aussprichst. Also wir können nachher noch ein bisschen auf diesen Archetyp des Mishra-Decks eingehen, der sowas sehr stark macht. Und was habe ich vergessen? Was war das Letzte? Swinginess, Stacks, Zeitfaktor. Und genau, das Letzte ist so ein bisschen was sich aus all diesen drei ersten ergibt, nämlich, dass man das Gefühl hat, wenn zu viel Random-Effekte aufeinandertreffen in einem Spiel, dann zählen die Entscheidungen, die du machst, nicht mehr wirklich als Spieler. So, dann ist es so ein bisschen egal, was du machst, weil es passiert dann eh. Dann kommt der Mensch neben dir mit dem Random-Deck dran und irgendein random Zeug passiert und es ist so ein bisschen egal, was du gemacht hast. Und das ist dieser vierte Aspekt, ist vielleicht auch ein Pet-Peeve von mir, insbesondere mit so super, super random Decks. Ich finde halt, die sind immer genau einmal lustig und dann nie wieder, weil sie verhindern so ein bisschen, dass das Spiel kontrollierbar ist und dann weiß ich halt nicht, warum ich da jetzt genau mitmache, weil ich will halt schon das Gefühl haben, dass es irgendeine Art von strategischer Ausrichtung gibt und so weiter und nicht einfach nur so, ups, jetzt habe ich einen Würfel geworfen und alle Sachen werden zerstört, lol.
Hier an der Stelle würde ich mal ganz gern Yusri Fortune's Flame nennen. Eins blau und rot, 2/3 fliegender Ifrit mit immer wenn Yusri angreift, dann wählst du eine Nummer zwischen 1 und 5, du flippst so viele Coins. Jeden Coin, den du richtig nimmst, ziehst du in der Karte. Für jeden, den du falsch hast, nimmst du 2 Schaden von Yusri. Das heißt, wenn man Lifelink bekommt, nimmt man keinen Schaden. Und wenn du 5 Coinflips gewonnen hast, dann darfst du für den Rest der Runde deine Zauber von der Hand für umsonst spielen. Yusri an sich ist ein Commander, der amplified das halt, weil es gibt immer, mit jedes Mal, wo der angreift, die Chance, dass das Spiel einfach vorbei ist. Weil man wird fast immer 5 sagen und selbst wenn man 10 Schaden nimmt mal, weil alles falsch gegangen ist, dann hat man halt nur 10 Schaden genommen. Wenn aber mal das andere Extrem eintrifft, dann ist halt automatisch gewonnen. Und das wiegt sich halt nicht unbedingt auf, weil 6 Leben für 2 Karten zahle ich gerne. Ich würde Sylvan Library in so gut wie jedes Deck packen, wenn ich eine hätte. Und Yusri ist jemand, der halt von vornherein kommt mit diesem Random-Faktor, der selbst, auch wenn das Deck dahinter eigentlich aufgebaut ist, Coinflips zu wiederholen und sonstiges, dass irgendwann mal der Best-Case-Szenario eintrifft. Wenn es einfach aus dem Nichts kommt, Turn 3, ich spiele Yusri, haben Haste Enabler, greif an, oh, ich hatte Glück, das Spiel ist vorbei.
Ja, ich finde das mega schwierig. Also diese Coinflip-Commander, ich denke mir oft, wenn ich sie sehe zum ersten Mal, ach, das ist ja ein witziges Design, aber mittlerweile habe ich so ein bisschen oft genug die auch gesehen. Also es gibt ja auch diese Izzet-Partner, Syndra's Bild und Okaum, die auch eine Menge Coins dich flippen lassen. Und es ist meistens irgendwie samey. So entweder, also A, es nimmt einfach viel Zeit in Anspruch, was jetzt nicht schlimm ist an sich, so, ne? Also Magic Commander insbesondere ist ein Spiel, das muss einfach ein bisschen Zeit mitbringen, wenn du eine Multiplayer-Runde spielen wirst. Aber es ist dann was halt wirklich sehr überhand nehmen kann. Und die Sache bei diesen Sachen ist halt auch irgendwie oft, dass dann die Decks darauf gebaut sind, die so zu abusen, dass es gar nicht mehr unbedingt per se random ist, sondern einfach du jemandem zuguckst, wie diese Person einfach solitär Coinflips macht. Und dann ist so ein bisschen so, was ist dann der Point von dieser ganzen Mechanik so ein bisschen?
Ja, also wenn halt der Zufall so gemanagt ist, dass es eigentlich kein Zufall ist, sondern nur eine Inevitability, die Frage ist, sind es 2 Züge oder 3 Züge?
Hast du random Decks oder hattest du mal Chaos-Decks oder so? Oder hast du da selber mal Erfahrungen damit gehabt, Freddy?
Naja, du hast Okaun angesprochen. Das ist nämlich das Deck, mit dem mein Bruder gestartet hat, als wir angefangen haben. Okaun und Cinder Split, denn in Yu-Gi-Oh! Hat er diese Random-Effekte geliebt. Yu-Gi-Oh! Ist so swingy, da machen sie auch mehr Spaß, weil alles ist so swingy. Es hat sich schnell bei meinem Bruder herausgestellt, der hat Locust God daraus gemacht, weil es einfach selbst für jemanden, der so auf Random-Effekte steht, nicht das war, was er wollte, dann am Ende vom Tag, weil es jedes Mal aufs Gleiche hinausgelaufen ist. Er hat den Okaun auf 48 gepusht. Okaun, jedes Mal, wenn du einen Coinflip gewinnst, verdoppelt er seine Power. Und dann einen Fling-Effekt gehabt oder eine Chandra's Ignition. Und alles, was er gemacht ist, er hat sich weggebunkert, bis er irgendwann genug Coinflips gewonnen hat und das Spiel war vorbei. Und ja, wie gesagt, das war halt einfach was ihn nicht getaugt hat irgendwann mehr, was auch ein bisschen relativ fad wurde schnell. Und es ist jetzt nicht so, als wären Random-Effekte komplett Müll. Es gibt zum Beispiel auch eine Instant, die ich sehr gern mag, die ein Target random wählt, Chef's Kiss. Und es ist halt fein, weil ab und zu tut so ein kleiner Random-Effekt schon Spaß, aber es ist wirklich in Maßen zu genießen. Und vor allem Chaos Effekte. Das sind ja nochmal ein ganz anderes
Level. Das ist ein absolutes Ding. Ich muss das einfach auch nochmal ganz klarstellen. Ich liebe diese Momente im Gameplay, wenn ein Random-Effekt passiert. Das kann so witzig sein. Besonders dieses Reselect its target at random, was viele rote Zauber haben. Aber ich muss auch sagen, ich liebe das vor allem, wenn es punktuell ist, weil dann ist es halt wirklich was Besonderes und epic und es ergeben sich Geschichten daraus. Und gerade sowas wie Chef's Kiss, was eben für 3 Mana sagt, ein Zauberspruch, der ein Ziel von dich, von eine Permanent von dir antargetet, wird eben auf einen gegnerischen Permanent umgelenkt und nochmal kopiert und dann auch nochmal random umgelenkt. Das ist einfach, ich liebe so Designs, ich finde die total cool. Was ich halt nicht so cool finde, ist, wenn es gibt manche Karten, die das halt für alles machen. Also so eine Karte wie Possibility Storm zum Beispiel. Das ist ein rotes Enchantment, kostet 3 Mana, 2 rote und sagt, immer wenn ein Spieler einen Zauberspruch aus der Hand castet, wird er stattdessen exiliert und dann werden von oben von der Bibliothek Karten aufgedeckt, bis eine Karte mit demselben Kartentyp aufgedeckt wird und dann wird diese Karte gecastet oder kann gecastet werden und die anderen Karten gehen alle unter die Bibliothek. Einerseits ist es witzig, aber du kannst halt nicht mehr wirklich was countern. Du kannst nicht mehr wirklich das Ding wegremoven, weil es ist halt totaler Zufall, wenn du dein Artefakt-Removal spielst, dein Enchantment-Removal spielst, dann geht es halt weg und du kriegst stattdessen ein Card-Draw-Spell oder sowas in der Richtung. Und mein Problem mit der Karte ist halt aber auch, dass ich sie zu häufig in Mishra-Decks gesehen habe. Und Mishra ist eine Grixis-Legende, die interagiert auf eine Art und Weise mit der Karte, dass du den Spell, den du gecastet hast, trotzdem noch casten kannst. Wie genau ist jetzt an dieser Stelle egal. Und das ist dann super one-sided und das hat dann, also das ist dann irgendwie eher so ein Stacks-Deck. Und das ist dann vom ganzen Gefühl her was komplett anderes, wie wenn man einfach einen Chaos Warp spielt, der einfach witzig ist und einfach immer lustige Effekte hat und immer irgendwie spannend ist und so ein eigenes Minigame ist, aber eben punktuell begrenzt ist. Und das verändert halt die Gesamterfahrung im Spiel auf eine Art und Weise, die ich persönlich einfach nicht so genieße. Kann auch gerne meine subjektive Meinung sein. Ich bin da offen, wenn andere Leute das anders sehen, aber aus Gesprächen mit Leuten glaube ich, dass es auch anderen so gehen könnte manchmal.
Ja, und hier ist nämlich so eine Sache, die ich bei Possibility Storm interessant finde oder was vielen Leute sogar wahrscheinlich schocken wird. Ich mag Possibility Storm in CEDH. Ich hasse Possibility Storm in Casual. Denn in CEDH verwende ich das Ding oder verwenden Leute dieses Teil, um gewisse Archetypen zu locken. Sie verwenden Lavinia und auf einmal, weil Possibility Storm castet vom Deck und vor allem auch ohne Mana-Kosten. Das heißt, Lavinia sagt, es können nur noch Kreaturen gecastet werden, mehr oder weniger. Und solche gewissen Stacks-Interaktionen hat man dann damit, was halt in CEDH eine coole Idee sein kann, weil auf einmal muss man schauen, hey, wie handle ich das Ding, aber nur mit Kreaturen? Habe ich überhaupt Kreaturen? Spiele ich vielleicht einen Klon in den Deck und muss den haben? In Casual fehlen mir solche Überlegungen und gleichzeitig ist es halt wirklich komplett mit der Hilflosigkeit, weil wenn es halt einfach der Lock in CEDH ist, dann sagt man, good game, du hast gewonnen. In Casual sitze ich halt einfach da, weil das Ding gespielt worden ist. Und es könnte ja was Lustiges passieren. Und das tut's so gut wie nie.
Ja, ich glaube, das ist ein ganz gutes Wort, um so langsam zum Ende zu kommen. Also vielleicht, um es nochmal irgendwie in einem Satz zusammenzufassen. Ich weiß nicht, ob du mir da zustimmst, aber ich glaube, was so Random- und Chaos-Effekte angeht in Commander, macht es punktuell Sinn. Das gilt übrigens auch für Complexity-Creep-Mechaniken. Die machen punktuell Sinn. Aber wenn es zu viel wird, dann wird es entweder sehr, sehr anstrengend oder aber es wird einfach zu einem Spiel, das nicht mehr so sehr viel zu tun hat mit einem klassischen Magic-Spiel, wo du halt wirklich merkst, wenn ich jetzt das mache, hat das folgende Effekte. Ja, also ich kann jetzt was spielen und in Zukunft wird sich dann so Butterfly-Effekt-mäßig da was draus ergeben. Ne? Wie bei Schach, dass du über mehrere Züge hinweg planen kannst. Und in einem gewissen Rahmen finde ich das auch voll gut, dass Magic als Spiel sowas manchmal unterbricht und Karten designt, die die Möglichkeit geben, diese Planung auch zu unterbrechen. Und oft sind solche Chaos-Effekte ja auch besonders gut gerade gegen Control-Decks, aber die Dosierung macht den Unterschied, ob es eine Medizin oder ein Gift ist. Also wenn du zu viel davon hast, kann es dir halt passieren, dass es eigentlich den gegenteiligen Effekt hat von dem, den du dir erhofft hast, nämlich dass es ein lustiges und abwechslungsreiches und überraschendes Gameplay wird und es wird dann eigentlich eher ein eintöniges und gar nicht mehr so abwechslungsreiches Gameplay.
Kann ich so unterschreiben. Macht es gezielt. Lasst ab und zu mal den Zufall entscheiden, aber mit Vorsicht genießen, weil ähnlich wie bei Dungeons & Dragons sind wir ein nettes Spiel, in dem wir eigentlich einen Haufen Würfel würfeln und das ist das Einzige, was wir machen. Was aber wir machen können, ist mal wieder eine Card of the Week vorstellen.
Endlich mal wieder. Irgendwie haben wir die ein paar Mal vergessen in letzter Zeit, aber ich freue mich voll, dass wir wieder eine haben.
Leg los, du hast die Card of the Week.
Ich habe eine Card of the Week mitgebracht und es ist tatsächlich eine Karte, die ich seit sehr, 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 sehr langer Zeit im Commander spiele und sehr schätze und auch für ein bisschen underrated halte für das, was sie eigentlich ist. Es ist nämlich Tezzeret the Seeker. Das ist der Original Tezzeret, der allererste, den es je gegeben hat, aus Alara ursprünglich. Der kostet 3 farblose Mana und blau und blau, kommt mit 4 Loyalitätsmarken ins Spiel als Planeswalker und hat, wie die meisten Planeswalker, 3 Fähigkeiten. Die eine, die +1-Fähigkeit ist, dass du bis zu 2 Artefakte enttappen kannst. Dann hat er eine -X-Fähigkeit, die sagt, durchsuche deine Bibliothek nach einer Artefaktkarte mit umgewandelten Mana-Kosten X oder weniger und bringe sie ins Spiel. Danach mischst du deine Bibliothek. Und dann eine -5, die sagt, Artefakte, die du kontrollierst, werden bis zum Ende des Zuges zu Artefaktkreaturen mit Power und Toughness 5-5. Und auf den ersten Blick wirkt das natürlich nach was, was du nur in einem richtig dedicated Artefakt-Deck spielst. Ne? Vor allem mit der Ultimate, die dann irgendwie so Alpha-Strike-mäßig und so weiter. Aber nein, für mich ist Tessa the Seeker eine der besten blauen Ramp-Karten, die es im Format gibt, weil du spielst sowieso eine Menge Mana-Rocks, zumindest in einem Deck ohne Grün. Plus, du kannst noch die Artefaktländer spielen aus Mirrodin oder jetzt auch die neuen Artefaktländer, die es gerade in Modern Horizons 2 gegeben hat. Und dann kann der dir für 0, kannst du die Fähigkeit aktivieren, dir ein Artefaktland ins Spiel bringen. Für -1 kannst du dir noch einen Solring ins Spiel bringen. Und dann enttappt er dir pro Runde wieder die Sachen und macht dir 3-4 Mana pro Runde. Und das finde ich super gut. Plus er gibt dir dann Zugriff auf deine ganzen Utility-Artefakte, die du vielleicht noch hast, auf dein Graveyard-Hate, dein Relic of Progenitus oder was du einfach im Deck hast, um mit besonderen Situationen fertig zu werden. Du kannst dir dein Schwert auf X und Y damit holen, wenn das Teil von deinem Gameplan ist. Du kannst dir den Oblivion Stone holen, um einen Boardwipe zu haben. Du kannst dir eben, was du halt so an Artefakten so im Deck hast. Und ich bin der Meinung, der kann eigentlich in den allermeisten blauen Decks, auch wenn sie keine Artefakt-Decks sind, die so ein bisschen Support mit Ramp haben wollen. Und ich sehe ihn aber irgendwie bei anderen Leuten nie. Ich spiele den in mehreren blauen Decks, keins davon im Artefakt-Deck. Und glaube aber, dass der ziemlich underrated ist. Das ist meine Card of the Week.
Tesseract the Seeker ist eine Karte, mit der bin ich halt auch sehr vertraut, weil einerseits erinnert er mich, wie du ihn erklärst, halt an Trinket Mage, der da eine Artefakt mit CMC 1 oder weniger holt. Dann kann auch Artefaktländer holen. Trinket Mage ist eine der underratedsten Mana-Fixen-Karten in 3-Farben-Decks und sowas. Aber Tezzeret kann man auch sehen, wenn man sich nämlich einen 4-CMC-Artefakt holt, wie sagen wir mal Aetherflux Reservoir, wie es halt häufig in CEDH passiert. Dann ist es ein Einmaler-Tutor, weil das ja direkt aufs Spielfeld bringt. Also, wenn du den für 5 Mana spielst und du holst dir einen 4 Mana Artefakt, hast du effektiv für einen Mana Tutor gezahlt. Für irgendein Artefakt. Das ist super. Also, ja. da kann man relativ wenig sagen. Und wenn man natürlich jetzt halt in einem langsameren Spiel oder nach einem Board-Vibe verwendet, um ein bisschen Rocks aufzubauen und Value zu grinden, ist der auch super. Ich glaube aber, der Grund, weswegen der Neck gespielt wird, ist, und das hört sich jetzt dumm an, weil die Karte ist nicht super teuer. Sie ist 5 Euro. Die ist aber genau in diesem Spot, wo man sie nicht einfach mitnimmt, auf irgendeine Webseite, wenn man sich mal einkaufen möchte, aber gleichzeitig, wenn man sie nicht getestet hat, will man sie nicht kaufen. So, das ist diese, das ist in diesem ganz komischen Spot zwischen, sie ist gerade teuer genug, dass ich sie nicht unbedingt testen möchte, aber sie könnte gut sein und dann fällt sie deswegen immer aus den Listen.
Ja, das ist ein interessanter Punkt. Ich denke auch, was ich tatsächlich auch denke, ist, dass einfach aufgrund von der Ulti viele Leute sofort an einen super dedicated Artifact Deck denken bei dem. Aber ich muss sagen, ich spiele den in zwei Decks mindestens. Ich habe noch nie die Ultimate von dem verwendet, weil ich ihn immer nur einfach als Utility Piece und Fetch Land Mensch benutzt habe. Aber ja. Was machen wir immer am Ende der Folge? Ihr wisst das schon alle, aber bleibt dran, weil es gibt mal wieder ein Call to Action. Es gibt bestimmt Leute da draußen, die uns jetzt hassen wegen dem, was wir über Random-Effekte gesagt haben. Freddy, wenn Leute uns sagen wollen, dass wir kompletten Quatsch geredet haben heute in der Folge, oder wenn Leute sich fragen, wo ist eigentlich Jochen, er fehlt jetzt schon wieder, was hat das damit auf sich, wie können sie uns diese Fragen stellen? Was sind die Plattformen?
Ob Jochen tot ist, das könnt ihr uns fragen auf edh-kompass auf Twitter. Oder ihr könnt uns auf eine Discord joinen, der wie immer in der Beschreibung steht oder eben unseren Twitter-Profil. Commander Kompass könnten sie, ich weiß nicht, wie TikTok funktioniert, aber vielleicht einfach dich anhauchen, Fritz. Und auf Instagram, da müsst ihr zwar durch Sascha gehen, aber Sascha, der weiß auch von Jochen Bescheid, denke ich.
Genau, und am besten, wie gesagt, was wirklich das Allergrößte ist, wenn ihr uns einen riesigen Gefallen tun wollt. Wenn ihr die Folge jetzt immer noch hört, dann gefällt sie euch ja vielleicht ein bisschen. Wenn ihr den Podcast regelmäßig hört, dann seid ihr vielleicht dann doch der Meinung, dass er euch mal was gebracht hat, dass ihr euch gut entertained gefühlt habt, dass ihr den ganz gut fandet. Und ihr kennt bestimmt Leute, die das auch so sehen würden, aber bis jetzt noch nicht dazugekommen sind, mal reinzuhören. Und das sind genau die Leute, die ihr anfragen könnt, anschreiben könnt, anschreien könnt, so wie Freddy beim Holzhacken, dass sie doch mal diesen tollen neuen Magic-Podcast auschecken sollen. Und wenn ihr das macht, dann freuen wir uns. Und wir freuen uns natürlich auch immer wie immer über Bewertungen online. Und wenn ihr da sehr fleißig seid, dann werden wir noch viel mehr coolen Content in Zukunft produzieren können, weil es uns noch viel mehr Spaß macht, als es das eh schon tut. Und ich würde sagen, in diesem Sinne, Freddy, nächste Woche ist eine neue Woche, oder?
Nächste Woche ist eine neue Woche und eventuell könnt ihr mich direkt auf Hypocrisy rausholen, aber ich habe mir das Esper-Deck gegönnt, aber es lag dran, weil es plus 20 Euro gekostet hatte.
Du Hypocrite.
Okay. Naja, es hat 20 Euro ist 20 Euro.
Das ist, ich bin hier derjenige, der auf den Bahamas immer die Kompassfolgen aufnimmt. Von daher kann ich absolut das gut heißen, wenn Leute sich durch schnöden Mammon verlocken lassen.
Naja.
Ich würde sagen, bis nächste Woche.
Wiedersehen, der Käsefresser.
Ciao, ciao.